Ja, dann freue ich mich, dass wir zusammen sein heute Abend, dass wir wieder das Buch von der Bibel anschauen miteinander, 2. Samuel. Und ich möchte noch beten mit uns zum Anfang und dann singen wir nachher noch ein Lied zusammen. Ja, Herr Jesus, wir danken dir vielmals für den Abend, für das Zusammensein. Danke, dass wir Geschwister sein voneinander, dass wir auch einander haben dürfen. Danke, dass du so viele Verheißungen gegeben hast, auch gerade für die Gemeinde, für das Zusammensein der Gemeinde, dass wir auch wissen dürfen, dass du in unserer Mitte bist. Danke auch für das Geschenk von deinem Wort, das wir haben dürfen, dass wir es vollständig haben dürfen, dass dein Wort vollkommen ist und kein Wort zufällig ist und dass wir immer wieder staunen können, auch über alle Zusammenhänge, die du ja, einfach bestimmt hast, auch durch dein Wort. Ja, und auch wenn wir so ein Bibelbuch anschauen, aus der Vogelperspektive, können wir nur an der Oberfläche kratzen und gleich wollen wir bitten, dass wir neu staunen dürfen, neu ergriffen werden, auch von der Vollkommenheit von deinem Wort. Und so möchte ich dich bitten, dass du offene Ohren und Herzen schenkst, dass du auch hilfst, nach einem langen Tag sich nochmal zu konzentrieren auf dein Wort. Hilf mir, hilf jedem von uns, dass wir auch etwas mitnehmen können, aus deinem Wort. Und so wollen wir auch bitten für die, die nicht da sind, dass du sie auch segnest am heutigen Abend, dass du Ermutigung schenkst im Aufblick auf dich. Amen. Ja, wir beginnen den Abend mit der wunderbaren Aussage von David aus 2. Samuel 22, Vers 31 bis 33. Ich möchte dieses Wort auch über den Abend stellen. 2. Samuel 22, Vers 31 bis 33. Da betet David: Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Also David pries mit diesen Worten die Wege und die Worte des Herrn. Und es gibt nichts Besseres, als auf ihn zu vertrauen. Der Herr wirkte in Davids Leben, er schützte David, er machte seine Wege unsträflich. Und wenn wir an Davids Sünden denken, ist das wirklich eine wunderbare Aussage. Ich möchte zum Autor nur kurz wiederholen, was wir bereits bei 1. Samuel gesagt haben. Der Autor des Buches wird uns nirgends im Buch selbst gesagt. Einen möglichen Anhaltspunkt finden wir in 1. Chronik 29, Vers 29. Dort steht, dass Samuel, Nathan und Gad eine Biografie über David geschrieben haben. Wobei Samuel ja bereits im ersten Buch starb. Nathan und Gad, die dienten als Propheten während Davids Lebenszeit. Und als weitere Quelle wird in 2. Samuel 1, Vers 18 das Buch des Rechtschaffenen genannt, das Buch Jaschar. Dieses Buch wird bereits in Josua 10 als Zeuge erwähnt, bei der Begebenheit, wo Sonne und Mond stillstanden, auf das Gebet von Josua hin. Und das kommt auch wieder vor in 2. Samuel 1. Und ebenfalls nennt 1. Chronik 27, Vers 24 das Buch der Chronik Davids. Und so haben wir verschiedene Quellen, aber keinen eindeutigen Autor. Also der Autor wollte ganz offensichtlich nicht im Zentrum stehen. Vielmehr geht es um Gottes Sicht der Geschichte. Und so ist es am besten anzunehmen, dass ein unbekannter Redaktor diese Quellen gesammelt und unter der Leitung des Heiligen Geistes zusammengetragen hat. Wir haben auch bereits über den Zeitpunkt der Abfassung geredet. Das Buch selbst erwähnt Davids Tod, also muss es mit Sicherheit nach Davids Tod verfasst worden sein. Und vermutlich während der Zeit des geteilten Reiches, also nach Salomos Tod und vor der Wegführung von Israel. Das deuten viele Stellen an, in denen Israel und Juda eben getrennt erwähnt werden. Und der Zeitraum, der behandelt wird, ist auch klar definiert vom Beginn der Regierung Davids bis zu seinen letzten Worten vor seinem Tod. Das waren genau 40 Jahre, das war etwa ein Jahrtausend vor Christus. David war 30 Jahre alt, als er König wurde, und er starb mit 70 Jahren. Es war eine Zeit ohne starke Weltmacht, haben wir auch letztes Mal gehört. Die Bedrohung kam hauptsächlich von den Nachbarn, von den Philistern im Westen, von den Ammonitern im Osten und den Aramäern im Norden. Das war so die geografische Situation der damaligen Zeit. Auch der Empfänger wird nicht ausdrücklich genannt. Es liegt aber auf der Hand, dass der primäre Empfänger das Volk Israel war. Es geht ja um Israels Geschichte und vor allem um den Aufbau des israelitischen Königtums, inklusive der Verheißung des ewigen Königs, der ein Nachkomme von David sein sollte. Und davon sprachen bereits Jakob. Er sprach vom Herrscher aus dem Stamm Juda, dann Bileam, später Hanna und zuletzt in unserem Buch der Herr selbst durch Nathan. Und wir erinnern uns an das Buch Richter. Es gab damals keinen König und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und die Könige, sie schafften es, Israel vorübergehend zu einen. Und so wurde Israel im politischen Sinn zu einem Staat. Und die Ausdehnung von Israel war nie größer als zur Zeit Davids und zur Zeit Salomos. Und trotzdem sagte der Herr, dass das Verlangen nach einem König in Wahrheit das Verwerfen Gottes als König bedeutete. Also der Herr sollte nicht König sein, aber er wird wieder König sein. Und das ist interessant, in 1. Samuel wurde der Herr als König verworfen und gleichzeitig sagte der Herr in 2. Samuel voraus, dass er ein ewiges Königtum in Israel aufrichten wird. In 1. Samuel wurde das Königtum eingeführt, in 2. Samuel wurde es gefestigt. Saul war die Wahl des Volkes und auch das Spiegelbild des Volkes und er war weg. Und Daniel war die Wahl Gottes und er war eine Vorschattierung auf den zukünftigen König. Er war da in 2. Samuel. Dann haben wir auch gesagt, dass als zweiter Grund der Abfassung, dass wir auch den Aufbau des Prophetentums finden. Samuel war ja der erste Prophet und ihm folgten dann die Propheten Gad und Nathan, die im 2. Samuel eine wichtige Rolle spielten. Und ein dritter Grund war, dass eine Stadt ins Zentrum rückte, vor allem in 2. Samuel. Da kommen wir noch darauf, es war Jerusalem. Und das war sehr wichtig für die Staatswerdung Israels im religiösen Sinn. Also vorher spielte Jerusalem praktisch keine Rolle und in 2. Samuel wird es die zentrale Stadt. Und wie es dazu kam, erklärt uns 2. Samuel, während diese Tatsache in 1. Samuel eben vorbereitet wurde, durch die Verwerfung von Silo als Wohnort Gottes und durch die Heimatlosigkeit der Bundeslade, die da von Ort zu Ort wanderte. Dann fragen wir uns immer auch, was 2. Samuel für uns bedeutet. In erster Linie sehen natürlich auch wir David als Vorfahre des Herrn Jesus. Es wird verheißen, wie der Sohn Davids regieren wird. Und das ist natürlich auch für uns äußerst bedeutsam. Und wir finden dazu viele praktische Belehrungen aus dem Leben Davids für unsere Nachfolge. Zum Beispiel über siegreiches Christsein, über die richtigen Prioritäten, aber auch über die Probleme der eigenen Wege oder über den Umgang mit Versuchungen und mit Versagen. Ja, ursprünglich gab es ja nur ein Buch Samuel. Die Unterteilung wurde erst im 3. Jahrhundert vor Christus vorgenommen. Und deshalb ist es eine etwas komische Tatsache, dass das Buch nach Samuel benannt wurde. Aber er kommt überhaupt nicht mehr vor im Buch 2. Samuel. Er lebte nicht einmal mehr. Das ist meines Wissens einmalig im Wort Gottes. Dann gibt es zwei zentrale Orte in diesem Buch. Zuerst Hebron. Es wird 21 Mal erwähnt. In Hebron wurde David zum König gesalbt und später begann Absaloms Revolte dort. Und Hebron war bis zur Revolte Absaloms eine wichtige Stadt in Israel. Und nachher wird Hebron nie mehr erwähnt in der Bibel. Und dann natürlich Jerusalem. Jerusalem wird 30 Mal erwähnt. Es wurde zur Hauptstadt Davids und durch den Transport der Bundeslade wurde es auch zum religiösen Zentrum von Israel. Dann versuche ich, das Buch immer auch etwas im biblischen Kontext einzuordnen. Wir haben von den Richtern gehört, von 1. Samuel. Und so berichten die Samuel-Bücher vom Aufstieg des menschlichen Königtums. Und die Königsbücher, die nachher kommen, die berichten vom Niedergang des menschlichen Königtums. Also ein Aufstieg und ein Niedergang. In den Königsbüchern wurden sämtliche Könige von Juda an David gemessen. Übrigens, die Könige von Israel wurden alle an Jerobeam gemessen. Und oft wurde in den Königsbüchern Jerusalem ausdrücklich verschont um Davids Willen, weil der Herr an David gedachte. Dann berichtet 2. Samuel auch bereits vom Konflikt zwischen Israel und Juda, welcher in den Königsbüchern eben als Gericht Gottes zur Teilung des Reiches führen sollte. Also bereits in 2. Samuel sehen wir immer wieder diese Spannung zwischen Israel und Juda. Dann, wenn wir weitergehen in der Bibel, finden wir viele Psalmen Davids und Asafs, die während dieser Zeit verfasst wurden. Und wir finden vor allem viele Propheten, die die Messias-Prophezeiungen aus 2. Samuel 7 aufnahmen und diese weiterführten. Und dann habe ich mich früher oft gefragt, warum diese Geschichten alle zweimal beschrieben werden, in 2. Samuel und dann in 1. Chronik nochmals etwas anders. 2. Samuel zeigt uns mehr die prophetisch erklärende Sicht auf Israels Geschichte, also eine prophetische Sicht. Und die Chroniken, sie zeigen uns eine priesterliche Sicht. Und deshalb spielt in den Chroniken zum Beispiel die Ordnung des Gottesdienstes eine so wichtige Rolle. Der Gottesdienst, der Levitendienst, die Opfer und so weiter. Und umgekehrt finden wir in den Chroniken das Versagen Davids praktisch nicht. Nur in dem Zusammenhang, in dem es um den Erwerb des Tempelberges ging, weil das so wichtig war in den Chroniken. Dann zum Neuen Testament. Im Neuen Testament wird 2. Samuel meines Wissens nicht zitiert. Es beginnt aber mit der Aussage Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also das zeigt, dass dieser Titel Sohn Davids besonders für die Juden extrem wichtig war. Und der Herr Jesus wurde 20 Mal in den Evangelien der Sohn Davids genannt. Israel erwartete aus dem Geschlecht Davids den Messias, was aus 2. Samuel 7 zurückzuführen ist. Dann nahmen Stephanus und Paulus Bezug auf Davids Geschichte. Stephanus redete von Davids Wunsch, den Tempel zu bauen. Und Paulus redete davon, dass Gott aus dem Geschlecht Davids Jesus als Retter erweckt hatte. Und ebenfalls bezeugte Paulus, dass David seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte. Also als König war er ein Diener, nicht ein Herrscher. Auch sehr interessant. Dazu finden wir David als Glaubensheld in Hebräer 11, Vers 32. Und noch ein letztes Detail, das schaue ich auch immer an, wenn ich ein Buch vorbereite. Womit beginnt es, womit endet es? 2. Samuel beginnt mit einer Totenklage auf den Tod Sauls wegen Sauls Sünde. Und es endet mit der Aussage, dass der Herr dem Tod wehrte nach Davids Sünde. Und so sehen wir im Rahmen des Buches, dass die Buße Davids Gnade und Leben bewirkte, während die Unbußfertigkeit von Saul eben zum Tod führte. Ich habe mich für folgende Gliederung des Buches entschieden. Die Kapitel 1 bis 4 zeigen, wie David mit Erfolg als König über Juda herrschte. Und die Kapitel 5 bis 10 zeigen Davids Herrschaft mit Erfolg über ganz Israel. Und auf dem Höhepunkt der Macht Davids kommt die Wende, Davids Sünde mit Bathseba und die Strafankündigung durch Nathan. Und die folgenden, doch sehr langen Kapitel 13 bis 20 zeigen die Konsequenzen von Davids Sünde mit Familientragödien, Bürgerkriegen, viel Not und Elend. Zuletzt finden wir einen Anhang mit Davids Lobpreis, seinen letzten Worten, dem Heldenverzeichnis und der Geschichte der Volkszählung. In Kurzform habe ich das Buch überschrieben, die Königsherrschaft Davids mit seinen Höhen und Tiefen. Es geht hauptsächlich um Davids Lebensgeschichte, er ist die Hauptperson des Buches Und damit verbunden geht es auch um Israels Geschichte zur Zeit der Königsherrschaft Davids. Und deshalb werde ich mich nun, wenn wir das anschauen, vor allem auf David beschränken, auch wenn es sonst viele interessante Figuren in diesem Buch gibt. Ja, ich sehe 7 große Themen in diesem Buch. Das erste Thema ist Davids Aufstieg zum König und sein Aufstieg als König. Man kann sagen, dass es bis zu Kapitel 10 mit wenigen Ausnahmen ständig aufwärts ging in Davids Leben. Der Fokus liegt auf Davids Erfolgen, militärisch, politisch, charakterlich und auch geistlich. Wir lesen, wie David zuerst König von Juda und dann König von ganz Israel wurde. Wir lesen von seinen Siegen gegen die Philister, die Ammoniter und weitere Feinde Israels. Ich möchte lesen, wie alles begann in 2. Samuel Kapitel 2. Möchte ich uns die ersten 3 Verse lesen. Kapitel 1 ist ja die Totenklage Davids um Saul und Jonathan. Und dann begann Davids Zeit als König. Und es geschah danach, da befragte David den Herrn und sprach: Soll ich in eine der Städte Judas hinaufziehen? Und der Herr sprach zu ihm: Zieh hinauf. Und David sprach: Wohin soll ich ziehen? Er sprach: Nach Hebron. So zog David dort hinauf mit seinen beiden Frauen, Achinoam, der Jesreelitin, und Abigail, der Frau Nabals des Karmeliters. Dazu führte David seine Männer hinauf, die bei ihm waren, jeden mit seinem Haus, und sie wohnten in den Städten Hebrons. Und dann wurde David dort zum König gesalbt. Aber interessant fand ich, Davids Weg begann damit, dass er den Herrn befragte. Er tat keinen Schritt, bevor er nicht den Rat des Herrn eingeholt hatte. Und das zeichnete David in dieser Anfangszeit immer wieder aus. Ein weiteres Kennzeichen dieser Zeit war Davids Geduld. Er wartete zusammen mit der Zeit auf der Flucht vor Saul mehr als 20 Jahre auf die Vollerfüllung der Verheißung Gottes. Auch als er König von Juda geworden war, musste er noch einmal 7,5 Jahre warten, bis sich die Verheißung vollständig erfüllt hatte und der König über ganz Israel geworden war. In Hebräer 10, Vers 36 steht ein interessanter Vers. Dort steht: Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Und David ist eine Darstellung dieses Prinzips. Er kämpfte nicht für sein eigenes Recht. Er vertraute seinen Weg dem Herrn an. Und er gab sich zufrieden, vorerst nur über Juda zu herrschen. Er versuchte nicht, Gottes Verheißungen nachzuhelfen, auch nicht als Ish-Boset gegen Gottes Willen zum König gemacht wurde. David wartete. Er nahm nicht teil am Bruderkrieg mit Israel. Er distanzierte sich von allen Mordtaten. Er bestrafte sogar die Mörder von Ish-Boset und von Saul. Er trauerte über den Tod seiner Feinde. Er erwies ihnen Ehre, ob diese nun Saul oder Abner oder Ish-Boset hießen. Von Schadenfreude lesen wir nichts. Dem Enkel von Saul, Mephibosheth, erlaubte er sogar an seinem Tisch zu essen. Und das ist interessant, wenn man da auch die Königsbücher zu Rate zieht. Normal wäre gewesen, wenn David ihn umgebracht hätte. Das machte man damals so. Die Regenten der Königssöhne wurden umgebracht, um die eigene Herrschaft zu sichern. Aber David tat das Gegenteil. Er erwies Mephibosheth unverdiente Gnade. Gleichzeitig handelte David in Gerechtigkeit. Er erwies Gerechtigkeit, als er zum Beispiel die Mörder von Ish-Boset nach dem Gesetz Moses richtete. Und so heißt es über Davids Regierung in Kapitel 8, Vers 15, er verschaffte seinem ganzen Volk Recht und Gerechtigkeit. Ja, Gottes Pläne erfüllen sich immer, aber es braucht oft Geduld und zuversichtliches Warten. Können wir von David lernen. Und was war das Ergebnis dieser Geduld? Wir wollen lesen in 2. Samuel Kapitel 5, Vers 12. David wartete geduldig und dann kommt dieser herrliche Vers. Und David erkannte, dass der Herr ihn zum König über Israel bestätigt und sein Königreich zu Ansehen gebracht hatte, um seines Volkes Israels willen. Also der Herr bestätigte das Königtum Davids und David erkannte das. Nun war der Zeitpunkt da, die Erfüllung war geschehen. Und auch ganz Israel erkannte das. Wie ein Mann kamen alle Ältesten Israels nach Hebron und machten David zum König. Die Frucht der Geduld. Und so wurde Davids Königtum gefestigt. Es dehnte sich weiter aus durch militärische Erfolge. David befragte den Herrn, er gehorchte und der Herr gab Siege. In Kapitel 8, Vers 6 steht, weshalb David siegte. Dort steht, der Herr half David überall, wo er hinzog. Ganz eng verbunden mit dem Aufstieg Davids ist der Aufstieg Jerusalems zur Stadt Gottes. Der Name Jerusalem ist ja mit dem Wort Frieden verwandt. Der Name bedeutet Stadt oder Wohnung des Friedens. Und die Eroberung Jerusalems finden wir in Kapitel 5, Vers 6 bis 8. In Richter 1 wurde ein Teil Jerusalems bereits eingenommen, aber die Eroberung war nicht vollständig. Der obere Teil der Stadt blieb in den Händen der Jebusiter. Und vor 2. Samuel 5 wird Jerusalem 14 Mal in der Bibel erwähnt. Also ist doch ein rechtes Stück der Bibel 14 Mal. Und dann im Rest der Bibel 920 Mal, wenn wir den Namen Zion noch dazu zählen. Also das zeigt, welches Gewicht Jerusalem erhielt. Ich möchte als Einleitung zu diesem Teil aus 5. Mose etwas vorlesen. 5. Mose, Kapitel 12, ab Vers 4. Der Herr gebot da, dass Israel im Land die Götzenbilder eben umwerfen, vernichten solle. Und dann sagte Mose: Ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, nicht auf diese Weise, also die Weise der Kanaaniter, dienen, sondern an dem Ort, den der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, damit er dort wohne, da sollt ihr ihn suchen. Und dahin sollst du kommen. Dahin sollt ihr eure Brandopfer und eure Schlachtopfer bringen, eure Zehnten und das Hebopfer von eurer Hand und eure Gelübde und eure freiwilligen Gaben und die Erstgeburt von euren Rindern und Schafen. Und dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, essen und fröhlich sein, ihr und eure Familien, über allem, was eure Hand erworben hat, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Und in 5. Mose wird immer wieder Bezug genommen zum Ort, den der Herr erwählen wird. Er wird aber nicht genannt. Es wird immer wieder vom erwählten Ort gesprochen. Und wem gehört Jerusalem? Es ist der Ort, an dem der Herr seinen Namen setzt. Also Jerusalem gehört Gott. Jerusalem wird in der Bibel die Stadt Gottes genannt. Der Ort, an dem Gott seinen Namen wohnen ließ. Der Ort der Errettung. Der Thron Gottes oder auch die heilige Stadt, Namen für Jerusalem. Der Herr wollte einen Ort der Anbetung haben, einen zentralen Ort. Und David und Salomo erkannten, dass Jerusalem dieser Ort war. Und zunächst wurde Jerusalem einfach zur Hauptstadt Davids. Aber dann holte David in Kapitel 6 die Bundeslade, den Ort der Gegenwart Gottes nach Jerusalem. Und spätestens hier wurde Jerusalem nicht nur die politische, sondern eben auch die religiöse, gottesdienstliche Hauptstadt. Und wir kennen dieses Kapitel. Zunächst wurde die Bundeslade mit menschlichen Methoden nach Jerusalem gebracht. Das Gesetz sagte nämlich, dass nur die Söhne Kahats, also ein Teil der Leviten, die Bundeslade tragen durften, und zwar auf ihren Schultern. Wer die Lade anrührte, musste sterben, steht in 4. Mose 4, Vers 15. Und was tat David? Er ließ die Lade auf einem Wagen transportieren und Ussa rührte sie an. Es war die Art, wie die Philister die Bundeslade transportiert hatten in 1. Samuel 6 und Ussa musste diese Gedankenlosigkeit mit seinem Leben bezahlen. Und da müssen wir 1. Chronik beiziehen. Dort erkannte David, weshalb das geschah. Er sagte, weil wir den Herrn nicht suchten, wie es sich gebührte. Also das meint, so wie es das Gesetz sagt. Und damit endet die Geschichte aber nicht. Israel brachte die Lade nachher nach den Vorschriften des Gesetzes, nicht nach menschlichem Gutdünken, nach Jerusalem. Also Ussa ist eine Warnung, eben Gott mit weltlichen Methoden, aber entgegen dem Wort Gottes zu dienen. Dann möchte ich noch lesen, 2. Samuel 24, Vers 18 und 25, das steht in der Geschichte der Volkszählung von David. Der Herr brachte ja Gericht über Israel, weil David aus Stolz gegen den Willen Gottes handelte. Und dann bekannte David seine Sünde und der Prophet Gad gab David einen Auftrag. Vers 18. Und Gad kam zu David an jenem Tag und sprach zu ihm, geh hinauf und errichte dem Herrn einen Altar auf der Tenne Arawnas des Jebusiters. Baue dem Herrn einen Altar auf der Tenne Arawnas, war letztendlich der Auftrag Gads. Und David tat es und der Herr wandte die Strafe ab. Vers 25. Und David baute dem Herrn dort einen Altar und opferte Brandopfer und Friedensopfer. Und der Herr ließ sich für das Land erbitten und die Plage wurde abgewehrt von Israel. Und auch da brauchen wir die Hilfe der Parallelgeschichte aus 1. Chronik 21 und 22. Dort steht in Kapitel 22, Vers 1, dass David sagte, hier, also da, wo er geopfert hat, hier soll das Haus Gottes sein und dies der Altar zum Brandopfer für Israel. Und wenn wir dann noch 2. Chronik 3, Vers 1 beiziehen, erfahren wir, dass es der Ort war, an dem Abraham seinen Sohn Isaak geopfert hatte. Und das wurde der Ort, an dem der Tempel gebaut wurde. Vor allem in 1. Chronik sehen wir, wie viele Ereignisse, auch die Kriege mit ihrer Beute, aber auch die freundschaftlichen Beziehungen, zum Beispiel mit Tyrus, eben diesen Tempelbau vorbereiteten, an diesem Ort. Ja, und wir kennen Jerusalems Geschichte, es war umkämpft wie keine andere Stadt. Ich habe gelesen, es wurde 50 Mal belagert, 36 Mal erobert und 16 Mal zerstört. Ich habe es nicht nachgezählt, da zitiere ich jetzt einfach. Und alle Weltreiche vergriffen sich an Jerusalem. Es ist eine zentrale Stadt von 3 Weltreligionen heute. Aber in Haggai 2, Vers 9 steht etwas Interessantes. Dort steht, an diesem Ort will ich Frieden geben. Und das Buch Ezekiel endet mit dem zukünftigen Namen Jerusalems. Der Herr ist hier, Yahweh Shammah. Jerusalem gehört Gott, es hat noch eine herrliche Zukunft vor sich. Ja, und dann war die Bundeslade in Jerusalem angekommen. David hatte Ruhe von seinen Feinden und da wuchs in ihm der Wunsch, dem Herrn ein Haus zu bauen. Und damit kommen wir zum Höhepunkt des Buches und von Davids Leben, zum Bund mit David. Und wir wollen einen Teil der Antwort lesen, die Nathan David im Auftrag Gottes überbrachte. Wir lesen 2. Samuel 7, Vers 8 bis 16. Der Herr sagte dazu Nathan, so sprich nun zu meinem Knecht David, so spricht der Herr der Heerscharen, ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du Fürst würdest über mein Volk, über Israel. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir her ausgerottet und dir einen großen Namen gemacht, gleich dem Namen der Gewaltigen auf Erden. Und ich werde für mein Volk Israel einen Ort bereiten und werde es einpflanzen, dass es dort bleiben und nicht mehr beunruhigt werden soll. Und die Söhne der Bosheit sollen es nicht mehr bedrängen wie zuvor, seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel eingesetzt habe. Und ich habe dir vor allen deinen Feinden Ruhe verschafft. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird. Und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Also nicht David sollte dem Herrn ein Haus bauen, sondern der Herr versprach David, dass er ihm ein Haus bauen wird, das ewig Bestand hat. Insgesamt 8-mal finden wir in diesem Kapitel das Wort ewig. Also Gott versprach David, dass sein Königreich ewig Bestand hat und dass sein Thron ewig feststehen wird. Also der Thron und das Reich, beides ewige Dinge. Und dieser Bund mit David, wir merken es rasch, er hatte zwei Aspekte, einen kurzfristigen und einen langfristigen. Kurzfristig erfüllte sich die Verheißung, dass Davids Sohn König wurde und dass dieser den Tempel baute. Und es erfüllte sich, dass Gott Salomo nicht verwarf, trotz seinen Sünden, auch wenn der Herr Salomo züchtigen musste. Das alles war erfüllte Prophetie. Aber wir erkennen rasch, dass diese Verheißungen über Salomo hinausgingen. In Hebräer 1, Vers 5 wird 2. Samuel 7, Vers 14 zitiert und auf Christus angewendet. Der Thron, der ewig feststeht, kann sich nur auf den Herrn Jesus beziehen, weil das Königtum hatte in Israel schon bald ein Ende. 500 Jahre später war es nicht mehr da. Aber Christus sitzt heute auf dem himmlischen Thron und er wird sichtbar auf dem irdischen Thron regieren. Und da wollen wir zwei Parallelstellen lesen zur Erfüllung dieser Verheißungen, die eben dieses Thema wieder aufnehmen. Es wird unzählige Male wieder aufgenommen. Zuerst Jeremia 23, Vers 5. Eine von vielen Stellen in den Propheten. Jesaja 9 steht es, Jeremia 33, Psalm 89 und viele mehr, die sehr Ähnliches sagen. Aber Jeremia 23, Vers 5, dort sagte der Herr: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Recht und Gerechtigkeit. Und dann noch Lukas 1, Vers 32 und 33. Das ist aus der Stelle, als der Engel Maria die Geburt des Herrn Jesus ankündigte. Lukas 1, Vers 32 und 33. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Also das ist fast wörtlich das, was in 2. Samuel 7 steht. Und diese Verheißung konnte nicht aufgehoben werden. Ich habe nachgedacht über König Manasse, der seine Kinder den Götzen opferte. Über König Joachim, der das Wort Gottes verbrannte. Aber dieses Wort lässt sich nicht verbrennen, es wird sich erfüllen. Und das Neue Testament, es beginnt mit dem Sohn Davids und bis ins letzte Kapitel der Bibel wird Christus der Sohn Davids genannt, Offenbarung 22, Vers 16, zum letzten Mal. Und so war David der Begründer dieses Königtums und die ganze Geschichte Davids lief auf diesen Höhepunkt zu, auf die Offenbarung des Sohnes Davids als ewigen König. Und dann können wir uns fragen, warum war David der Begründer dieses Königtums? Warum ausgerechnet David? David war ein König, der die Aufgabe löste, König über Israel zu sein, ohne Gottes Königsanspruch über Israel zu verletzen. Und das war ja genau das Problem, als Israel einen König wollte. Gott sollte nicht König sein. Er wurde als Herrscher Israels verworfen. Und David anerkannte die Herrschaft Gottes. Das lesen wir dann auch im Gebet Davids nach dieser Offenbarung. Er saß vor dem Herrn und betete an. Er demütigte sich und er fragte zuallererst, wer bin ich, Herr, dass du so etwas zu mir sagst? Er nannte sich 10-mal dein Knecht, Herr, also dein Knecht, Gottes Knecht. Und er betete mit dankbarem Herzen, tue, wie du geredet hast. Aussagen aus dem Gebet Davids. Ja, und eigentlich würde ich hier gerne aufhören, weil es ist so schön, was man liest. Aber leider geht die Geschichte weiter. Auf diesem politischen und geistlichen Höhepunkt von Davids Leben kam sein großer Fall. Und das ist irgendwie bezeichnend. Meistens kommt der Fall nicht in schwierigen Zeiten, sondern in Zeiten des Erfolgs und der Selbstzufriedenheit. Und meistens kommt er auch nicht während Zeiten der Arbeit und des Kampfes, sondern in Zeiten der Untätigkeit oder sogar der Faulheit. Also der Beginn von Davids Fall war seine Trägheit. Er zog nicht in den Kampf, sondern blieb zu Hause, blieb liegen bis in den Abend hinein. Aber Davids Sünde wurde auch vorbereitet. Er hatte viele Frauen. Er gab dem Fleisch Raum. Und damit verstieß er auch gegen das Königsgebot. Das sagte, dass ein König nicht viele Frauen haben sollte. Und das verursachte viel Leid und Streit in seiner Familie. Ja, und dann der Trägheit folgte das Schweifenlassen der Augen. Dann das fehlende Abwenden der Augen vom Anblick der Verführung. Also David kannte keinen Bund mit seinen Augen, wie zum Beispiel Hiob. Dann folgten die Nachforschungen, das Nachdenken über die schöne Frau, die er gesehen hatte, und das führte schlussendlich zum Ehebruch. Und als trauriger Höhepunkt Davids Versuch, seine Sünde zu vertuschen, zuerst durch eine List und dann durch einen kaltblütigen Mord. Also der Mann nach Gottes Herzen war zum Mörder geworden. Ja, und das ist eine sehr tragische Geschichte. Wir sehen an diesem Beispiel, wie eben das Begehren zur Sünde und die Sünde zu Folgesünden führt. Wir erhalten Anschauungsunterricht, wie Versuchungen funktionieren und welche Früchte sie haben. Aber auch sonst in diesem Buch, wir sehen immer wieder Davids Kampf gegen seine Sündennatur, Versagen in der Kindererziehung, der Stolz bei der Volkszählung, die eigenen Wege, ohne Gott zu befragen und so weiter. Also wir sehen am Beispiel Davids, dass das Leben ein beständiger Kampf gegen die Sünde ist. Es ist harte Arbeit. Und wir wissen es, der Prophet Nathan, er konfrontierte David mit seiner Sünde. Er erzählte ihm eine Geschichte, die David zutiefst empörte. Und dann klagte er David an. Du bist dieser Mann, sagte er. David hatte Gott und sein Wort verachtet mit dem, was er tat. Und eine der interessantesten Fragen aus 2. Samuel finde ich, was David davor bewahrte, von Gott verworfen zu werden, nachdem er sich so schwer versündigt hatte. Warum er immer noch der Mann nach Gottes Herz war. Ich kann es mir nur so erklären, dass David bereit war, seine Sünde einzugestehen. Da möchten wir lesen in 2. Samuel 12, den Vers 13. 2. Samuel 12, Vers 13. Da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Es ist sehr einfach, was David da sagt, sehr kurz, es braucht keine großen Worte, aber es braucht ein demütiges Herz. Und wenn wir Psalm 51 dazu nehmen, dann sehen wir dieses demütige Herz von David. Und darin unterschied sich David von seinem Vorgänger Saul. Er kehrte immer wieder zum Herrn um, auch in seinen schlimmsten Sünden. Er vertraute ganz auf Gottes Gnade. Und auch in Davids Buße erhalten wir wunderbaren Anschauungsunterricht. Ja, das Wort Gottes ist unbestechlich und damit auch glaubwürdig. Es berichtet von Davids Glauben und seinen Siegen, aber auch von seinem Versagen und seinen Niederlagen. Und da fragen wir uns, ist David nicht ein Bild für jeden Gläubigen? Für mich und für dich kennen wir diese zwei Naturen nicht alle, die wir in Davids Leben sehen. Und so sind diese beiden Kapitel 11 und 12 eine Wende im Leben Davids. Von da an bestimmten nicht mehr die Erfolge und die Siege seiner Regierung, sondern die Nöte und Kämpfe. Und damit kommen wir zum Thema Gericht wegen Davids Versagen. Wir wissen es, seine Sünde wurde vollständig weggenommen nach dem Wort des Herrn. Aber die Konsequenzen, sie wurden nicht einfach weggenommen. Nathan musste David das Gericht ankündigen. Ich lese uns vor, 2. Samuel 12, ab Vers 10. Nathan sagte, nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen, ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken, und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen, du sollst nicht sterben. Doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. Ja, und die Kapitel 12 bis 20 zeigen uns die dramatischen Konsequenzen. Zuerst starb Davids Sohn und dann kam das Unglück aus dem eigenen Haus. Amnon vergewaltigte Tamar. Er folgte damit Davids schlechtem Beispiel im Umgang mit Frauen. Dann ermordete Absalom Amnon und er folgte Davids Beispiel als Mörder. Amnon bedeutet übrigens treu, er war untreu. Absalom bedeutet Vater des Friedens und er nahm den Frieden weg. Also beide verließen ihre Bestimmung und David wehrte beiden nicht. Während Absaloms Aufstand ging dieser öffentlich zu Davids Nebenfrauen ein. Es war die Strafe für Davids Raub von Bathseba. Und dann kam das Schwert, David musste vor seinem eigenen Sohn fliehen. Es kam zum blutigen Bürgerkrieg. Absalom wurde im Krieg ermordet. Von wem? Von seinem Cousin Joab. Und das war die Strafe für Davids Mord. Also die Bestrafung war erstaunlich konkret. Interessant ist auch, wenn wir Kapitel 12, Vers 6 lesen, dort sprach David das Urteil aus, als Nathan ihm die Geschichte erzählte. Der reiche Mann, er hatte ja dem armen Mann ein Lamm geklaut und er sollte das Lamm vierfach zurückbezahlen, weil er kein Erbarmen geübt hatte. Und David verlor 4 Söhne durch frühen Tod, das Kind Bathsebas, Amnon, Absalom und später Adonia. Und das alles erinnerte David an die Konsequenzen seiner Sünde. Ja, viele schwere Situationen lesen wir. David wurde während seiner Flucht von Simei als Blutmensch beschimpft und er nahm das geduldig an, weil er tatsächlich schuldig war am Blut von Uria. Und so waren diese späten Regierungsjahre Davids gekennzeichnet von den Konsequenzen seiner Sünde, von viel Demütigung, Unfriede, Tränen und Leid. Und sie gingen über Davids persönliches Leben hinaus. David war der Führer des Volkes und das hatte auch nationale Konsequenzen, wenn wir an den Bürgerkrieg denken nach Absaloms Rebellion. Oder auch, wenn wir an die Volkszählung denken. Die Pest kam über das Land, 70.000 Mann starben. Also die Sünde des Stolzes hatte noch schwerere Konsequenzen als die Sünde des Fleisches. Ein Gericht ist auch, dass Davids Sünde für alle Zeit überliefert bleibt. Sie ist eine Warnung für alle Kinder Gottes, wie die Sünde sich einschleicht und welche Konsequenzen sie hat. Es war eine tragische Ernte von dem, was David gesät hatte. Sünde wird immer vergeben, aber nicht immer bleiben wir vor den Konsequenzen der Sünde verschont. Aber ich bin dankbar, dass ich noch nie so schwere Konsequenzen erleben musste wie David. Aber es gibt zum Glück auch eine andere Seite nach den Ereignissen rund um Davids Ehebruch, und das ist Gottes Gnade, und dem wollen wir uns jetzt zuwenden. Weil das ist die andere Seite, die so wichtig ist. Und die ist auch wunderbar zu sehen. Zunächst einmal bestand die Gnade darin, dass Davids Sünde vergeben wurde und dass er nicht sterben musste. Psalm 51 ist der Bußpsalm Davids nach diesem Ereignis. Und der Herr hörte dieses Gebet und er vergab David. David betete zum Beispiel, dass der Herr seinen Geist nicht von ihm nehme. Und der Geist Gottes blieb auf David. David betete, dass der Herr ihn nicht verwerfen werde. Und der Herr verwarf David nicht. Und mehr als das, wir bleiben in 2. Samuel 12 und ich lese die Verse 24 und 25. Und David tröstete seine Frau Bathseba, und er ging zu ihr ein und lag bei ihr. Und sie gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Salomo. Und der Herr liebte ihn. Und er sandte ihm eine Botschaft durch den Propheten Nathan und gab ihm den Namen Jedidia, um des Herrn willen. Ausgerechnet Bathseba wurde die Mutter vom Thronfolger Davids. Ausgerechnet Bathseba ist über beide Stammbäume eine Vorfahrin des Herrn Jesus. Salomos Name bedeutet der Friedvolle oder der Friedreiche. Und Friede mit Gott ist das Ergebnis der Sündenvergebung. Deshalb passt der Name so gut. Und vom Herrn erhielt er den Namen Jedidia. Das bedeutet vom Ewigen geliebt, von Gott geliebt. Und ein Vers vorher, in Vers 23, steht, dass David bereits die Hoffnung kannte, zu seinem Sohn zu gehen, auch wenn dieser nicht zu ihm zurückkehren werde. Er glaubte an die Auferstehung und dass er dort seinen Sohn wiedersehen wird. Und wir sehen diese Gnade auch während der Rebellion Absaloms. Der Herr erhörte Davids Gebete während seiner Flucht, ganz konkret. Gott selbst sorgte dafür, dass Absalom nicht auf den guten Rat hörte, um David zu schützen. Und David erhielt mitten in der Züchtigung neue Gelegenheiten, seinen Glauben zu beweisen. Und das führte zu wunderbaren Aussagen. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. David sagte, siehe, hier bin ich. Er verfahre mit mir, wie es ihm gefällt. Worte Davids auf der Flucht. Wir finden viele solche Worte. Er nahm Demütigungen an, und er vertraute auf Gottes Erbarmen. Und auch in Kapitel 24, nach der Volkszählung, sehen wir Davids Sündenbekenntnis. Auch dort richtete der Herr, und auch dort war er gnädig. Er stoppte die Plage. Und David erwarb die Tenne Aranas. Und an diesem Ort wurden in Zukunft die Sünden von ganz Israel gesühnt. Und so müssen wir beide Seiten sehen, in einem ausgewogenen Verhältnis. Der Herr schenkte David volle Vergebung. Er ließ ihn und sein Königtum nicht fallen. Trotzdem nahm er nicht einfach alle Konsequenzen der Sünde hinweg. Aber David blieb der Mann nach Gottes Herzen. Er war bereit, Zurechtweisung anzunehmen, Buße zu tun, sich zu demütigen. Und im Rückblick, wenn wir im Neuen Testament schauen, was ist David? Er ist der Glaubensheld. Er ist der König nach Gottes Herz. Er ist der Mann, der Gottes Willen tat. Er war der Maßstab für alle späteren Könige. Das ist fast unbegreiflich, wenn wir diese Kapitel des Versagens lesen. Und dann finden wir in den Kapiteln 21 bis 24 noch die Anhänge zur Geschichte Davids. Die sind vermutlich nicht chronologisch einzuordnen, aber doch auch sehr lehrreich und interessant. Ich möchte das einfach kurz skizzieren. Im Kapitel 21 kam es ja zu dieser Hungersnot wegen dem Bundesbruch von Saul und den Gibeonitern. Also Israel hatte diesen in Josua 9 geschworen mit einem Eid, dass sie sie nicht antasten werden. Und Saul ermordete viele Gibeoniter. Und David tat da auch wieder etwas Verkehrtes. Er befragte nicht den Herrn, was er tun sollte, sondern die Gibeoniter. Und diese forderten Rache gemäß der Sitte der Kanaaniter, und David ließ sich darauf ein. Er ließ diese Männer hängen, und er ließ sie hängen ein halbes Jahr lang, und das war gemäß dem Gesetz verboten. Und deshalb ist es interessant, zu welchem Zeitpunkt Gott sich erbitten ließ und die Hungersnot endete, nämlich genau dann, als David die Gebeine herunterholte und sie begraben ließ. Also nicht zum Zeitpunkt, als er auf die Forderung der Gibeoniter eingegangen war. Dann haben wir Davids Danklied in Kapitel 22, Davids letzte Worte in Kapitel 23. Diese Verse sind auch prophetisch sehr wertvoll. Sie geben aber auch einen Einblick in Davids Herz. Er gedachte daran, was Gott für ihn getan hatte, wie er sein Fels war, ihm beistand in allen Umständen. Und er schaute voraus auf den zukünftigen, auf den gerechten Herrscher. In seinen letzten Worten gedachte David an den ewigen Bund, den Gott mit ihm geschlossen hatte. Das waren die letzten Worte Davids. Dann finden wir das Heldenverzeichnis in Kapitel 23 ab Vers 8. Die Helden zeichneten eben aus, dass sie David liebten, dass sie loyal zu ihm handelten, und keiner von ihnen ging vergessen. Der letzte war Uria, der Hethiter. Und zuletzt, das haben wir bereits angeschnitten, das Ereignis der Volkszählung Davids. Da fand ich so berührend, dass David lieber in die Hand Gottes fallen wollte, als in die Hand der Menschen, weil er vertraute, dass Gottes Barmherzigkeit groß ist. Und der Herr enttäuschte ihn nicht. Ja, und so gäbe es noch viel zu sagen über die Inhalte dieses Buches. Einige Nebenthemen in Stichworten habe ich noch aufgeschrieben. Wichtig eben auch der Dienst der Propheten. Nathan, er überbrachte Gottes Wort nach Davids Wunsch, dem Herrn ein Haus zu bauen, und auch nach Davids Ehebruch. Und Gad überbrach Gottes Gerichtswort, aber auch Gottes Gnadenwort nach Davids Volkzählung. Und dann gibt es auch einige sehr interessante Lebensbilder, über die es sich lohnt nachzudenken. Ich nenne nur ihre Namen. Wenn ihr einen der Namen nicht kennt, dann wäre das gleich ein gutes Bibelstudium für einen der nächsten Tage, weil sie alle sehr interessante Geschichten haben. Ischboset, Mephiboset, Joab, Absalom, Ahitophel, Barzillai, Ittai, Zadok und viele weitere. Wer kennt ihre Geschichten? Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Aber heute Abend fehlt uns die Zeit, deshalb konzentriere ich mich einfach auf König David. Auch aus dem Grund, weil es eben sehr viele Hinweise aus Davids Leben auf den Herrn Jesus gibt. Und da wollen wir auch noch einige miteinander betrachten. Den wichtigsten Hinweis haben wir bereits angeschaut, die Verheißung des ewigen Königreichs und des ewigen Thrones. Und das erfüllt sich in Christus. Eben Christus wird wiederholt der Sohn Davids genannt in den Evangelien. Und die Juden warten bis heute aus Davids Geschlecht auf den Messias. In 2. Samuel 23 möchte da doch noch eine Passage lesen aus den letzten Worten Davids. Da möchte ich die Verse 3 bis 5 lesen. Übrigens in Vers 2, der Geist des Herrn war auf David und redete durch ihn. Also immer noch der Geist Gottes, der nicht genommen wurde von David. Und dann sagte er, geleitet vom Heiligen Geist: Der Gott Israels hat geredet. Zu mir hat der Fels Israels gesprochen. Ein gerechter Herrscher über die Menschen, ein Herrscher in der Furcht Gottes. Der ist wie das Licht am Morgen, wenn die Sonne aufgeht. Ein Morgen ohne Wolken, wenn durch ihren Glanz das junge Grün nach dem Regen aus der Erde sproßt. Ja, steht mein Haus nicht fest bei Gott, denn er hat einen ewigen Bund mit mir gemacht, in allem wohlgeordnet und sicher. Wird er nicht alles gedeihen lassen, was mir zum Heil und zur Freude dient? Das waren Davids letzte Worte. Der Herr Jesus wird dieser gerechte Herrscher über die Menschen sein. Er ist wie das Licht am Morgen, ohne Wolken. Er wird die Gottlosen richten, wie es dann in den Versen 6 und 7 noch beschrieben wird. Und so deutet vieles im Leben Davids auf Christus hin. Wir sehen seinen langen Weg von der Verwerfung zur Erhöhung. Er wurde früh gesalbt, aber es ging eine lange Zeit, bis er den Thron besteigen durfte. Und diesen Weg ging auch der Herr Jesus. In 1. Samuel finden wir den verworfenen König Israels und in 2. Samuel den erhöhten König Israels. In beidem ist David ein Hinweis auf den Herrn Jesus. Auch in seinem Namen, David bedeutet der Geliebte. Er war der Geliebte Gottes. Als David die Regierung antrat, wurde ihm gesagt, dass er Gottes Volk weiden und Israels Fürst sein solle. Kapitel 5, Vers 2. Und ganz Israel anerkannte ihn als König. Und auch das wird sich im Herrn Jesus wiederholen. Wir sehen in Davids Regierung eine Vorschattung auf das zukünftige Königreich Jesu, mit Ausnahme der Sünde Davids, das ist klar. Aber David regierte als Stellvertreter Gottes auf dieser Erde. Und David besiegte alle Feinde Israels in verschiedenen Schlachten an verschiedenen Orten. Und dadurch dehnte sich sein Reich aus. Und das wird der Herr Jesus einst ebenfalls tun. David ist ein Bild für den König der Gerechtigkeit und für den Richter der Heiden, während Salomo ein Bild ist für den König des Friedens. Und diese beiden Aspekte wird der Herr Jesus vereinen in seiner Person. Dann war David auch auf der Flucht und auch in dieser Szene weist er auf den Herrn Jesus hin. Er wurde verraten von einem, der ihm sehr nahe stand, nämlich von Bathsebas Großvater, das war Ahitophel. Und dieser Verräter, er beging am Ende Selbstmord. Dann überquerte David den Bach Kidron, als er auf der Flucht war, und er weinte auf dem Ölberg. Und all das erlebte auch der Herr Jesus kurz vor seinem Tod. Und dann haben wir noch 2. Samuel 22, dieser Psalm, der hat natürlich ganz viele messianische Aspekte, ich möchte diese nur in Stichworten nennen. Da wird Davids Todesleiden wird genannt, als Vorschattung auf die Leiden des Herrn Jesus in Vers 5 bis 7. Dann wird gezeigt, wie Gott eingreift gegen alle seine Feinde in den Versen 8 bis 20. Dann wird die Gerechtigkeit des Königs beschrieben, die kann unmöglich auf David zutreffen, so wie sie beschrieben wird, den Versen 21 bis 28. Und dann auch, dass er das Haupt der Heiden sein wird und dass alle Heiden ihm dienen werden, in Vers 44 und 45. Also der ganze Psalm wechselt immer wieder ab zwischen dem Erleben Davids und den Hinweisen auf seinen Sohn, auf den Herrn Jesus. Etwas, was ich sehr schön finde in 2. Samuel, sind die Bilder für unsere Beziehung zum Herrn Jesus in diesem Buch. Da gibt es auch wunderbare Bilder, sehr wertvoll auch darüber nachzudenken. Ich möchte zuerst an Mephibosheth denken. Sein Name bedeutet frei übersetzt Verbreiter der Schande. Da möchte ich 2 Verse lesen zu Mephibosheth aus Kapitel 9, Vers 7 und 8. Und David sprach zu ihm, gemeint ist Mephibosheth, fürchte dich nicht, denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen und will dir alle Felder deines Vaters Saul wiedergeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Da verneigte er sich und sprach, wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich einer bin. Also Mephibosheth ist ein Bild eines Sünders. Er kam aus dem verworfenen Geschlecht von Saul. Und er wohnte an einem Ort, der hieß übersetzt nichts. Und er kam aus einem Haus, das hieß übersetzt Verkaufter. Das war die Herkunft Mephibosheths. Und er verglich sich selbst mit einem toten Hund, ohne Anrecht vor den König zu treten. Er hätte gemäß damaligem Recht getötet werden sollen. Und das ist der Zustand des Sünders vor Gott. Und was tat David mit Mephibosheth? Er erwies ihm, dem demütigen Überrest aus diesem verworfenen Geschlecht, eine unverdiente Gnade und Liebe. Mephibosheth wurde von David erhöht. Er durfte an der Tafel des Königs essen. und er erhielt ein Erbe im Land. Und genau das ist auch uns verheißen wegen dem, was Christus für uns getan hat. Und genau das ist auch dem Überrest Israels verheißen, wenn er sich demütigen wird vor dem Herrn. Dann haben wir den Namen Salomos gesehen, nach dem Sündenbekenntnis und der zugesprochenen Vergebung Gottes kommt der Sohn und sein Name bedeutet Frieden. Auch das ein wunderbares Bild, Frieden mit Gott durch Sündenbekenntnis und durch die Vergebung. In Kapitel 23 haben wir noch das Heldenverzeichnis. David gedachte seiner Helden und genau so wird der Herr auch vor seinem Richterstuhl seinen treuen Dienern gedenken. Er wird diejenigen belohnen und anerkennen, die Treue bewiesen. Es wird kein Name und keine Tat vergessen gehen beim Herrn. Und dann noch ein Hinweis auf den letzten Vers des Buches. Das Buch endet ja damit, dass der Herr sich aufgrund eines Opfers für Israel erbitten ließ und die Plage abwandte von Israel. Und das wird Israel auch am Ende der Zeit erleben. Es wird das Opfer des Herrn Jesus anerkennen und dann wird es Gnade empfangen. Die Plage wird abgewehrt. Alles wunderbare Bilder auf den Herrn Jesus hin in diesem Buch, das vom Vorfahren des Herrn Jesus berichtet. Wir wollen uns zum Schluss noch über die persönliche Anwendung Gedanken machen. Wir finden ja in diesem Buch viele Lehren über das Leben in der Nachfolge. Zum Beispiel sehen wir eben Davids Kampf mit der Sünde, aber auch seine Bußbereitschaft und Gottes Gnade als Ergebnis davon. Ja, sind wir nicht alle irgendwie wie David? Auch wir leben in diesem ständigen Kampf mit der Sünde und fallen immer wieder hinein. Aber wir dürfen wie David Buße tun. Es reicht, wenn wir es ganz schlicht tun. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und dann empfangen wir wie David Gottes Vergebung. Wir lernen in diesem Buch, dass Sünde Konsequenzen hat. Es wird uns wie David in allem vergeben, aber manchmal müssen wir die Konsequenzen unserer Sünde oder unseres Eigenwillens tragen. Eine interessante Lehre haben wir auch angeschaut in Kapitel 6, wo es um den Umgang mit der Bundeslade ging. Der richtige Umgang damit brachte Segen, der eigenwillige Umgang brachte Gericht. Und viele handeln heute so wie Ussa, wenn sie im Dienst für Gott die Methoden dieser Welt anwenden und damit Gottes Wort missachten. Diese Geschichte ist ein Ruf an uns, eben Gottes Methoden und Gottes Wort zu beachten, wenn wir ihm dienen, gerade in der Gemeinde. Dann wollen wir auch lernen von der Reihenfolge der Ereignisse, die zu Davids großer Sünde führten. Die Untätigkeit war der Anfang. Das führte zum Schweifenlassen der Augen. Und das führte zum Begehren. Und das Begehren zum Tun. Und oft folgt die Sünde genau dieser Reihenfolge. Und da möchte ich lernen, sollte ich lernen, eben diesen Anfängen zu wehren. Der Untätigkeit zum Beispiel. Oder dem Begehren. Weil das andere ist nur die Folge davon. Also den Wurzeln wehren. Dann möchte ich auch auffordern, nachzudenken über David als Mann nach Gottes Herzen. Er war nicht primär beeindruckend in seinem Äußeren oder in seinem Auftreten. Er war auch nicht besonders heilig oder sündlos. Aber er war ein Mann mit bußbereitem Herzen. Er war ein Mann, der Korrektur annahm. Er war ein Mann, der dem Wort Gottes gehorchte, wenn er davon überführt wurde. Er war ein äußerst demütiger und geduldiger Mann. Er verschaffte sich nicht selbst Recht, sondern er wartete geduldig auf die Hilfe des Herrn und auf den Zeitpunkt des Herrn. Und ich glaube, das macht es aus, dass David der Mann oder der König nach Gottes Herz war. Ich möchte zu David noch eine Stelle mit uns lesen, die seinen Charakter sehr treffend ausdrückt. Aus 2. Samuel 6, Vers 22. David hatte da vor der Bundeslade getanzt und Michal verspottete ihn deswegen. oder kritisierte ihn. Und dann sagte David diese herrlichen Vers, Kapitel 6, Vers 22. Er sagte: Und ich will noch geringer werden als diesmal und niedrig sein in meinen Augen. Das war Davids Ziel, sein Wunsch. Auch das wollen wir lernen von David. Im Rückblick wird von ihm gesagt, er hing dem Herrn an von ganzem Herzen. Er wandelte in den Wegen des Herrn und er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Das war David. Trotz all seinen Fehlern. So möchte ich abschließen. Wir haben den Abend begonnen mit einem Zitat aus dem Psalm Davids aus 2. Samuel 22. Ich möchte auch mit einem Zitat aus diesem Kapitel abschließen. Ich lese noch 2. Samuel 22, Vers 3. Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung und meine Zuflucht, mein Retter, der mich von Gewalttat befreit. Ja, das war Davids Hoffnung. Lasst uns lernen von David. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir vielmals für das Lebensbild von David, das wir haben, gerade in den beiden Samuel-Büchern. Danke vielmals für die Geschichten, die wir lesen können, wo der David dich befragt hat, wo er geduldig gewartet hat, wo er so vorbildlich gehandelt hat. Danke aber auch, dass du sein Versagen nicht verschwiegst, wo wir auch davon lernen können. Ja, und wie oft geht es uns ähnlich, dass wir beides kennen, dass wir Momente erleben, wo wir dich befragen und deinen Willen tun und dann umgekehrt wieder so im Eigenwillen oder im Stolz handeln oder im Fleisch folgen. Danke, dass wir dort lernen dürfen, vom David auch immer wieder zu dir umzukehren. Dass wir dürfen wissen, dass bei dir viel Gnade und Vergebung ist. Dass wir auch im Leben von David dürfen sehen, wie du am Schluss alles zum Guten geführt hast und er auch im Rückblick der König nach deinem Herz war. Ja, danke, dass wir auch so viel lernen dürfen, auch gerade von ihm. Und danke auch für die Hinweise, die der David uns gibt, auf dich hin. Auch für die Verheißung, die du ihm gemacht hast, auf deine Regierung, auf dein Königtum hin. Und das erwarten wir auch, auf dein Wiederkommen und deine Herrschaft, dein Regieren und deinen Frieden, den du schenken wirst. Danke dürfen wir uns freuen auf das und danke dürfen wir im ganzen Wort Gottes einfach sehen, wie alles auf das grosse Ziel hingeht. Ja, und so möchte ich dich bitten, dass wir etwas mitnehmen dürfen, auch gerade aus dem Leben vom König David, aus dem Buch 2. Samuel. Dass du mit uns kommst, auch in den Abend, in die Nacht, und in den Rest dieser Woche. Dass du Stärke schenkst und Ermutigung, auch im Aufblick auf dich, für jedes Einzelne von der Gemeinde. Amen.